Es ist mir eine Freude, Frau Marie-Sibylla Lotter Ihnen vorzustellen, weil sie eine Kollegin von mir ist. Also wir sind sozusagen Philosoph und Philosophin hier jetzt nun am Podium. Sie ist Dozentin für Philosophie in Zürich und auch in Stuttgart und hat als Schwerpunkt ihrer Philosophie das, was mir immer eigenartig vorgekommen ist in der Philosophie, dass es eine praktische Philosophie gibt. Weil ja Philosophie eigentlich eine höchst unpraktische Angelegenheit ist. Aber wenn man ausdrücklich jetzt einen bestimmten Bereich herausnimmt und sagt, das ist praktisch und das andere ist sozusagen theoretisch, dann zeigt es ja schon, wie nahe dann man glaubt, dass dieses Feld, also populär gesprochen die Ethik oder Moralphilosophie, nun an die Alltagsprobleme heranreicht. Und das ist Ihre Hauptbeschäftigung, wo Sie allerdings hin und wieder etwas harsche Worte für große praktische Philosophen, nämlich Immanuel Kant zum Beispiel, finden, weil Sie da etwas geltend machen, was in der sozusagen Theorieverliebtheit, auch der praktischen Philosophie und in der Prinzipienverliebtheit dann zu kurz kommt, nämlich diese Alltagspraxis der Scham in Verhältnis zur Schuld. Da sind wir jetzt bei zwei prominenten Vokabeln, das ist ja auf und ab nun diskutiert worden, und wir hätten jetzt die Möglichkeit sozusagen nach Art der Philosophen prinzipiell und grundsätzlich das Problem von Scham und Schuld anzugehen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ja, wenn ich etwas harsche Worte da, ich glaube, in einer Veröffentlichung für Kant gefunden habe, dann tut mir das eigentlich leid, denn das ist nicht gegen Kants Theorie gerichtet, sondern ich vermisse an der Philosophie so vielleicht so seit Hume, könnte man sagen, eine realistische, alltagspraktische Zugewandtheit. Also ein bisschen gibt es das wieder im 19. Jahrhundert, aber seit sich die Spaltung zwischen der Moralphilosophie im Sinne einer rein normativ orientierten Theorie auf der einen Seite und der Soziologie und den empirisch arbeitenden Kulturwissenschaften entwickelt hat, gibt es eben kaum noch Versuche unter Philosophen, die Moral so zu verstehen, wie sie tatsächlich ist. Also das, was Leute für ihre Pflichten halten und warum sie etwas für ihre Pflichten halten oder warum sie sich schämen, was überhaupt moralisch relevante Gefühle sind. Stattdessen redet man über die Moral so, wie sie sein sollte, auch wenn sie gar nicht so ist. Und ja, Sie haben die Scham erwähnt. Die Scham ist putzigerweise etwas, was in unserer Kultur ganz viel vorkommt. Also vielleicht sogar häufiger als Schuldgefühle, aber es sind sowohl Philosophen wie Kulturwissenschaftler sind sich meistens einig, dass unsere Kultur angeblich eine Schuldkultur sei und keine Schamkultur. Die Vorstellung ist nämlich die, das moralische Gefühl, was für unsere Kultur durchziehend ist, ist eigentlich nicht auf sich selbst gerichtet, sondern auf die anderen. Also man fühlt sich unmoralisch, wenn man sich gegenüber den anderen verschuldet hat, wogegen es andere Kulturen geben soll, die reine Schamkulturen sind. Also wo das typische moralische Gefühl eher ein selbstbezogenes ist. Man fühlt sich sehr unbehaglich, wenn man gegen sein eigenes Ideal oder sein Ansehen in den Augen anderer verstoßen hat. Ich denke, in Wirklichkeit ist es nicht so, dass die Scham in unserer Kultur unbekannt wäre. Und es könnte sogar sein, dass sie für sehr viel mehr Personen die relevante moralische innere Sanktion ist als Schuldgefühle. Und deshalb beschäftige ich mich viel mit theoretischen Ansätzen, die versuchen, sozusagen die Realität der moralischen Gefühle gegenüber der Art, wie wir die moralischen Gefühle interpretieren, herauszuarbeiten.
Ja, Sie haben ja Ethnologie studiert auch, und das hat mich sehr amüsiert, ein Zitat, das Sie bringen, das mir gänzlich unbekannt war, aber das ein sozusagen neues Licht auf diese ganzen Probleme von Schuld und Scham wirft, nämlich dieses, wie man gebunden ist an den anderen und wie man diese Bindung einschätzt. Sie erwähnen dann irgendeinen Nicht-Europäer klarerweise, der völlig zornig auf seine Götter ist und ihnen droht, wenn er sie nur je erwischen könnte, würde ihnen den Speer in den Bauch rammen. Nur blöderweise sind diese Götter so unsichtbar und man erwischt sie nicht. Aber wenn dann und so weiter. Ne? Das ist sozusagen jetzt die Umkehrung, dass Bindungsverhältnisse nicht nur positiv, sondern auch extrem negativ besetzt sein können, weil man unter solchen Schuldverhältnissen natürlich leiden kann, überhaupt, wenn sie dann als ewig vorgestellt werden, was ja der Skandal schlechthin ist. Die zweite, und das wäre sozusagen eine Schamkultur, wie sie in unserer Schuldkultur, angeblichen Schuldkultur existiert, was mich sehr verblüfft hat, wo sie in Klammer diese Banker erwähnen, die sie bei der ersten Bankkrise umgebracht hätten. Habe ich nie gelesen, sowas. Man sieht es immer nur vor dem Gericht auftauchen, allenfalls. Ne? Aber dass sie sozusagen aus Scham, und waren das europäische oder waren das japanische Banker? Weil in Japan wäre es ja sozusagen nach Ihrem Beispiel sehr viel üblicher, sozusagen so Scham zu empfinden, wenn man andere so wirtschaftlich reingelegt hat. Ne?
Ja, es ist ganz typisch, dass Sie das fragen, weil man eben so etwas eher mit Japan assoziieren würde. Nicht? Also in Japan spielt das Schamgefühl traditionell eine viel größere Rolle in der Moral als äußere Sanktionen, also auch die Gerichtsbarkeit, also strafrechtliche Strafen, also wie Gefängnisstrafen, gelten als weniger effektiv als die Beschämung. Und es ist üblich, etwa in Wirtschaftsunternehmen, wenn Flugzeuge abstürzen und das ganz klar auf Fahrlässigkeit des Unternehmens zurückgeht, dass dann öffentliche Bekundungen von Reue, Scham von den Verantwortlichen stattfinden. Diese Suizide bei Bankern, die ich erwähnt habe, sind aber ganz anderer Art. Also sie finden eben nicht in einer Kultur statt, die sich selbst als Schamkultur versteht, wo es also im Grunde auch reichen würde, öffentlich Scham zu bekunden und sich zu erniedrigen, sondern es sind sozusagen einsame Suizide, die einfach dadurch motiviert sind, dass der Lebenssinn, dass Personen keinen Sinn mehr in einem Leben finden, in dem sie ihren Job verloren haben, in dem sie mit Schulden dastehen und in dem sie auch ihr Gesicht verloren haben, auch wenn das eben bei uns keine offizielle Kategorie ist. Nicht? Also Suizide, wenn Wirtschaftskrisen anstehen, steigt die Suizidrate. Nicht? Das ist auch seit dem späten 19. Jahrhundert statistisch ganz gut verfolgbar. Und das hat nicht nur mit Verelendung und Armut, sondern eben auch mit Scham zu tun.
Was in Ihrem Text, den ich da kennenlernen durfte, sehr spannend ist, dass Sie versuchen, die Antike, also die homerische Erzählung in der Ilias, den Beginn, warum der Achill da zornig ist, und die Rechtfertigung von Agamemnon und das dann mit Aristoteles ergänzen, mit diesem schönen Symbebekos-Problem. Dass man nämlich Verantwortung für Folgen seiner Handlungen übernehmen kann, ohne dass man Schuldverhältnis übernimmt. Man ist nicht schuldig an etwas. Agamemnon argumentiert, dass das die Götter waren, die da diesen ganzen, was ja kurios ist, eine Beuteverteilung, und da hätten die Götter irgendwie eingegriffen, ist ja egal. Er rechtfertigt sich damit, er benimmt aber dann sozusagen die Wiedergutmachung, obwohl er erklärt, nicht schuldig zu sein. Und das kann schon irgendwie ja die Idee jetzt bezogen auf diese Banker und Finanzmarktjongleure hervorrufen, wenn man nun in so einem System integriert ist, in dem man handeln muss, man muss Entscheidungen fällen, weil man die Verantwortung für das Geld der anderen hat und das muss man jetzt gut anlegen und dann hat man bestimmte Modelle des Anlegen, wie kann man denn da schuldig sein, wenn das System dann nicht funktioniert in der Weise, wie es vorhergesagt ist? Das ist ja ganz eigenartig, dass man dann, und das macht eh große Schwierigkeiten, Einzelne herauszupicken, die dann für das Gesamtsystem sozusagen diese Schuld übernehmen müssen. Die sie aber dann typischerweise auch nicht über das System rechtfertigen können, sondern nur über das ganz Mikroskopische ihrer elementaren Handlungen. Glauben Sie, kann man damit, und mir ist der Eindruck sehr stark gewesen, mit Aristoteles so argumentieren, jetzt bezogen auf diese Finanzkrise und diese leidige individuelle Schuldzuweisung endlich mal ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und das Systemische dieser Sache in den Vordergrund zu rücken?
Ja, wenn man sich Homer anschaut, dann wird in der Tat deutlich, dass die Übernahme von Haftung für das eigene Handeln, also wenn man jemanden beleidigt hat und das katastrophale Formen hatte, Folgen hat, wenn man jemanden geschädigt oder getötet hat, dann ist es selbstverständlich für die Menschen Homers wie für uns heute, dass man dafür Verantwortung übernehmen muss. Aber das ist nicht mit einer Schuldzuschreibung notwendig verbunden, in dem Sinne, dass man sich eingesteht, mir ist etwas vorzuwerfen, sondern die häufigste Reaktion ist, man ist betört worden. Es gab eine Intrige der Götter, die sich verbündet haben, oder es hat andere äußere Gründe. Und das hat den Vorteil, einerseits kann man die Sache ausgleichen im Prinzip, also man muss quantitativ eine entsprechende Entschädigung finden. Dafür sorgen schon andere, ja, die das aushandeln. Man sinkt aber nicht notwendig in den eigenen Augen, nicht? Also das ist eine Möglichkeit, einerseits Schuld im Sinne von bloßer Haftung zu übernehmen. Es ist aber weder mit Selbstvorwürfen noch mit Vorwerfbarkeit durch andere verbunden. Und da sieht man eben, dass ein System von Verschuldung auch ohne moralische Schuld im tiefen Sinne funktionieren kann. Mhm. Bei den Bankern heutzutage mag das die Situation analog sein, weil sie auch nicht glauben, dass sie die letzten Entscheider ihrer Handlungen sind. Sie glauben, in einem System zu sein, wo sie nun einmal so agieren müssen. Und da sind sie im Prinzip auch in einer Situation, für die es antike Vorbilder gibt, nämlich Agamemnon, wenn es finanziell gut ausgeht, dann kann er es einfach so erledigen, oder Ajax, wenn es nicht gut ausgeht. Nicht? Ajax wurde durch eine Intrige der Götter in einen Zustand versetzt, wo er wähnte, eine Schafsherde ja, sei das feindliche Heer, und metzelte sie entsprechend ab. Er war ja ein großer Held, und als er aus seiner momentanen Verwirrung erwachte und feststellte, was der Fall war, konnte er auch nur noch Suizid begehen. Mhm. Nicht, weil ihm jemand etwas vorgeworfen hätte. Jeder bemitleidete ihn natürlich dafür, dass ihm das passiert war, aber sein Status, nicht seine soziale Rolle, also in den eigenen Augen und denen der anderen, war unwiederbringlich zerstört. Nicht? Mhm. Und wenn die eigene Identifikation auf einen bestimmten Status hin orientiert ist, etwa, dass man der ist, der das meiste herausholt, nicht, in seiner Abteilung, und klar ist durch ein Versagen, dass das nicht fortgesetzt werden kann, nicht, dass das unwiederbringlich zerstört ist, tritt eine ganz analoge Situation ein. Nicht? Das hat nichts mit Schuldgefühlen in dem Sinne zu tun, mir ist vorzuwerfen, dass ich mich für das Schlechte entschieden habe und nicht für das Gute, nicht? Sondern mit der Zerstörung der eigenen Identitäten, der objektiven Zerstörung der eigenen Identitäten.
Naja, ein klein wenig rührt es ja an dieses fatale Problem, inwiefern Individuen Schuldübernahmen von Kollektiven bewerkstelligen und verarbeiten können. Wir kennen das ja aus der neueren Geschichte, dass man sozusagen Verantwortung übernimmt, wenn man an einem Unrechtssystem wie dem des Nationalsozialismus aktiv teilgenommen hat. Und wir kennen auch die Verteidigung der Leute dann, dass sie ja unter dem Befehlsverhältnis oder im guten Glauben, dass das alles richtig sei, und so weiter gehandelt hätten. Da kann man natürlich sagen, du hättest wissen müssen, dass dieses allgemeinen Menschenrechten widerspricht. Das war ja längst bekannt, das war ja nicht eine neue Erfindung zu dieser Zeit. Aber trotzdem bleibt ein kleiner Rest, inwiefern nun Individuen, die sich einem Kollektiv ein- und unterordnen, haftbar für die Handlungen des Kollektivs sind. Noch dazu, wann dann auf den Einzelnen entsprechender kollektiver Druck ausgeübt wird. Das mag von Solidarität bis Befehlsverweigerung und entsprechende Folgen gehen. Da gibt es ja dann kein Problem des Schämens mehr in dem Sinn, sondern das wäre sozusagen eine Was kann man machen, außer das Kollektiv überhaupt zu meiden und aus dem Kollektiv auszutreten, was nicht immer möglich ist. Ne?
Ja, ich denke, hier muss man von einer Art moralischen Haftung sprechen. Also das Wort Haftung wird ja bei uns im Recht fast nur auf die Haftung für Schäden, die rein materiell ist, angewandt. Aber ich denke, das ist ein ganz klarer Fall von moralischer Haftung. Es ist klar, dass einem als Individuum nichts vorwerfbar ist in einem solchen Fall. Aber weil man sich einem selbst mit einem Kollektiv identifiziert, nicht, ihm zugehört, objektiv über die Familie, über die Gruppe, über die Nationalzugehörigkeit, ist man haftbar für die Folgen und was diese Haftbarkeit genau ausmacht. Nicht? Also ich würde sie jetzt nicht primär finanziell verstehen, aber es ist klar, dass man noch in irgendeiner Beziehung zu den Opfern der Vorfahren oder derjenigen, deren Haftung man übernimmt, steht. Nicht? Mhm. Und das ist aber eine moralische Haftung, die ich als moralisch bezeichnen würde, im Sinne einer moralischen Verpflichtung, aber ohne Vorwerfbarkeit. Nicht? Mhm. Also das ist ein bisschen das Problem, dass bei uns dafür eigentlich kein eigener Begriff besteht. Mhm. Nicht? Es ist eine Verbindung von Haftung und eben moralischer Verpflichtung, die nicht nur rechtlich ist.
Mhm. Man kann sich aber doch vorstellen, dass diese Idee, nämlich einem Unrechtssystem jetzt nicht zu folgen aufgrund von, nennen wir es mal jetzt vorsichtshalber, naturrechtlichen Kriterien.
Sie meinen jetzt für diejenigen, die in dem System leben selbst,
genau,
nicht für die Nachkommen.
Ja. Mhm. Da muss man ja Differenz aufmachen. Ne? Wenn man einfach dem Rechtssystem oder dem Mainstream in der Ökonomie glaubt, dann kann man so haftbar gemacht werden. Aber unsere kulturelle Situation ist ja immer die, dass es einen Spalt gibt, dass es die Möglichkeit gibt, diese ganze sozusagen Ordnung von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Und das ist eine historische Errungenschaft, das braucht Erfahrungen. Und Sie setzen ja die Scham in gewisser Weise gleichsam vor, diese kulturelle Errungenschaft von Schuldkulturen und Moralität und Moralprinzipien als das eigentlich Universelle, von dem aus dann nun, wenn man so folgern will, Moralprinzipien überhaupt erst entstehen können. Weil sonst müssen sie aus sich selbst entstehen und das wäre die wundersame Wiedergeburt der vernünftigen, praktischen Philosophie aus sich selbst. Ne? Wie würden Sie sozusagen diesen verallgemeinernden Charakter, ist das jetzt gleichsam in dieser ganzen globalen, verschiedenen kulturellen Breite und historischen Breite tatsächlich sozusagen der entscheidende Angriffspunkt für moralisches Verhalten, die Scham? Oder gibt es da noch andere Ideen, also die jetzt zum Beispiel bei Lévi-Strauss oder so kommen ja so permanent so Ideen über das Menschsein vor. Ne? Er führt ja dann einen Stamm an, gerade nicht in Nambiqua oder so, aber die fassen alle anderen als Läuse auf und nur sich selbst als Menschen. Das wäre sozusagen eine Kollektivmeinung, die natürlich kein Menschenrecht und keine Moralität gegenüber den anderen kennt, weil sie ja gar nicht als Menschen anerkannt werden. Und in Europa wäre das auch lange Zeit so. Gegen Kannibalen darf man alles machen. Und da sind unglaubliche Mengen von Leuten zu Kannibalen erklärt worden in Lateinamerika, weil dann konnte man sie eben versklaven und so. Ne?
Ich denke, da muss man unterscheiden zwischen der notwendigen moralischen Motivation und der moralischen Orientierung im Sinne von Prinzipien. Ich kann ein universales Verständnis haben und etwa glauben, dass man alles nach dem kategorischen Imperativ betrachten sollte, aber keinerlei Motivation haben, mich entsprechend zu verhalten, nicht? Und Motivation kommt über moralische Gefühle, ja, die ausgelöst werden, wenn ich in Entscheidungssituationen stehe. Und da ist die Scham, denke ich, eine wichtige Motivation, weil sie sich auf mein Selbstverständnis bezieht. Nicht? Also wenn ich eine Person bin, die sich etwa nicht nur als Nazi, nicht, sondern auch als Angehörige der Menschheit, nicht, als Frau mit einem gewissen Fairness-Empfinden, als jemand, der seine Mitmenschen schätzt, verstehe, ja, dann würden bestimmte Handlungen bei mir Scham und Schuldgefühle auslösen. Nicht? Also die Scham reicht da sicher nicht aus. Also ich will die Schuldgefühle im Sinne des Mitfühlens mit den anderen, also da auf gar keinen Fall mit zurückstellen. Nicht? Ich denke nur, die Scham ist eine ganz wichtige Motivation, weil sie einem anzeigt, wenn ich bestimmte Dinge mache, dann bin ich nicht mehr so wie vorher, nicht? Oder wenn ich bestimmte Dinge geschehen lasse. Nicht? Also ich muss meine eigene Identität schützen und dazu gehört natürlich, dass ich moralische Prinzipien auch verinnerlicht habe irgendwie.
Ich glaube, wir müssten uns nicht schämen, wenn wir uns jetzt sozusagen aus diesem Gespräch ausklinken und ins nächste einklinken. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Vielen Dank.